Wir müssen da generell bei der Debatte mal weg von dem Vorwurf, dass alles, was mit Kapitaldeckung und Aktien zu tun hat, dann Zockerei wären.
Beiträge eben nicht in diesen Durchlauferhitzer.
Dann hätten wir wahrscheinlich was falsch gemacht, weil es ist die soziale Frage in unserem Land.
Das ist wirklich ja eine Zeitenwende.
Ich würde gerne in Aktien investieren und ich bin rausgegangen mit 2 Bausparverträgen. Wir müssen die Reformfähigkeit endlich auch als Regierung beweisen.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Veröhl und heute habe ich für dich den Rentenrebell. Zusammen mit anderen jungen Unionsabgeordneten hat er gegen das jüngste Rentenpaket der schwarz-roten Koalition gestimmt und ist nun Mitglied der Kommission, die im kommenden Jahr dann Vorschläge für eine Rentenreform erarbeiten soll, die diesen Namen auch wirklich verdient. Wie sich Opposition gegen den eigenen Kanzler anfühlt, wie er sich eine generationengerechte und zukunftssichere Rente vorstellt, welche Rolle die Kapitalmärkte dabei spielen können und was ihn als Politiker so generell überhaupt antreibt, das und mehr jetzt im Gespräch mit Pascal Reddich, gewählter Abgeordneter direkt im Wahlkreis Hanau und Vorsitzender der jungen Gruppe der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Pascal, herzlich willkommen.
Danke dir für die Einladung.
Ja, kurzer Weg rüber. Wir haben parlamentarische Sitzungswoche und du nutzt die Pause, zu uns zu kommen. Freut mich. Pause ist ja sowas, was du in der letzten Zeit eigentlich nicht wirklich gehabt hast, denn das war ja schon ein ziemlicher Showdown, den ihr da als junge Gruppe kurz vor dem Jahresende mit eurem Nein zum Rentenpaket losgetreten habt. Zeitweise hatte man so das Gefühl, die Koalition steht kurz vor dem Platzen. Es gab dann hektische Nachtsitzungen wie immer, aber am Ende haben dann die meisten deiner Kollegen, im Gegensatz übrigens zu dir, dann doch dem Fraktionszwang nachgegeben. Das Rentenpaket ist mit der Kanzlermehrheit durchgegangen, sodass man sich jetzt so fragt, am Ende war euer Widerspruch dann doch nur politisches Theater für die Galerie, so ein Sturm im Wasserglas?
Wir haben das ja nie als Showdown angelegt. Uns ging es nie darum, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt medial in der Presse den möglichst großen Aufschlag schaffen mit einem bestimmten Thema und am besten noch mit dem Thema Rente, sondern wir haben einfach relativ früh festgestellt, schon vor dem Sommer, als das Rentenpaket in den ersten parlamentarischen Gang ging, beziehungsweise als es noch auf Ebene der Bundesregierung war, vor der ersten Befassung im Kabinett, dass wir hier was machen, was aus unserer Sicht über den Koalitionsvertrag hinausging. Dass wir ein Rentenpaket beschließen mit einem Gesamtvolumen von 200 Milliarden Euro, bei denen aus unserer Sicht nur 80 Milliarden bis 2040 vom Koalitionsvertrag gedeckt war und dass 120 Milliarden Euro darüber hinausgingen. Und deswegen haben wir erst über Wochen und Monate immer wieder gesagt, wir können dem nicht zustimmen und brauchen hier noch Verbesserungen, erst intern und es danach auch öffentlich gemacht. Und jetzt kann man natürlich drüber nachdenken, wäre es besser gewesen, dass das Rentenpaket in der letzten Woche keine Mehrheit bekommen hätte, in der letzten Sitzungswoche. Ich habe mit Nein gestimmt, weil ich davon überzeugt war, dass das, was wir da machen, falsch ist. Aber ich weiß auch, dass meine Nein-Stimme auch deshalb wirklich möglich war, weil andere mit Ja gestimmt haben. Und wir spätestens ab dem Koalitionsausschuss, bei dem dann klar war, es wird keine Änderung mehr an dem Rentenpaket geben, weil die SPD gesagt hat, wir bewegen uns hier 0,0, es wird keine Veränderung geben, wir sind da nicht kompromissbereit, war dann klar, es gibt keine Änderung mehr. Es geht also nur noch um die Frage, kommt das Paket durch oder nicht. Jetzt hätte ich inhaltlich auch immer gesagt, ich will nicht, dass das Paket durchkommt. Und sehe das natürlich auch weiterhin so. Aber ich verstehe auch, dass viele Kolleginnen und Kollegen dann abgewogen haben für sich und gefragt haben, kann ich es mit mir verantworten, dass das, was die SPD angedroht hat, nämlich dass dann auch der Koalitionsbruch im Raum steht, dass das Land irgendwie in instabile Verhältnisse kommt, kann ich es akzeptieren und auch mit einkalkulieren und mitmachen? Und dann haben sich viele dann entschieden, doch zuzustimmen, aber mit großen Bedenken. Aber wie groß der Widerspruch auch in der eigenen Fraktion bei dem Thema war und insgesamt auch bei uns in der Union dagegen. Das hat man schon auch im Laufe der Abstimmung gemerkt, weil es gibt im Bundestag nämlich die Möglichkeit, dass man so eine persönliche Erklärung abgibt, wenn man wenn sein eigenes Abstimmungsverhalten nicht unbedingt den eigenen Überzeugungen entspricht. Das kommt ja manchmal vor, weil man dann mit der Fraktionsdisziplin stimmen muss. Und so eine persönliche Erklärung muss während der laufenden Debatte vorne abgegeben werden beim Präsidium. Und als dann die Debatte zum Rentenpaket im Bundestag losging, gingen immer mehr Unionsabgeordnete nach vorne und haben ihre Erklärung abgegeben und haben halt klar gesagt, wir stimmen hier heute nochmal zu, weil es der SPD besonders wichtig ist und es gehört in der Koalition auch dazu. Aber das ist jetzt ein allerletztes Mal, dass wir erst eine verbindliche Kostenentscheidung treffen und uns dann auf unverbindliche Reformversprechen verlassen. Und das ist, glaube ich, jedenfalls ein gutes Zeichen für alle Diskussionen, die wir im nächsten Jahr haben.
Also das ist dann am Ende die staatspolitische Verantwortung, dass wir nicht nochmal nach weniger als 12 Monaten schon wieder einen Regierungsbruch haben. Das muss man ja auch sehen. Es ist halt immer dann das gesamte Bild. Wie fühlten sich das eigentlich an? Also ich meine, du bist ja das erste Mal in dieser Legislatur im Bundestag und dann sitzt du da und lehnst dich im Grunde gegen den eigenen Kanzler auch auf. Wie ist das? Wie fühlt man sich dabei so? Und wie ist das auch so in der Fraktion? Denken die dann, oh mein Gott, ja, die Jungen, die nerven ja total. Oder gab es da doch Schulterklopfen von den Kollegen?
Also erstmal habe ich es für einen extrem großen Fehler gehalten, dass wir überhaupt die Frage von einer Sachfrage zu einer Machtfrage gemacht haben. Dass es dann irgendwann nur noch darum ging, platzt die Regierung? Ist die junge Gruppe gegen den Bundeskanzler? Oder wie sind die eigenen Lager innerhalb der Union? Was natürlich eigentlich völliger Quatsch war, weil auch in der Union alle die Haltung teilen, dass wir erstmal uns auch wieder um Reformen kümmern sollten. Wir brauchen strukturelle Reformen und der bessere Weg, und das verstehen ja auch die Menschen ehrlich gesagt nicht, wenn man es umgekehrt macht, ist doch, dass man erstmal sagt, wir überlegen uns, wo wir strukturelle Reformen brauchen, wo wir was anders machen müssen. Und danach kann man solche Entscheidungen treffen, wie beim Rentenpaket und bei der Sicherung der Haltelinie. Aber erstmal verbindliche Kosten zu beschließen und die Reformversprechen immer auf die Zukunft zu verschieben, das funktioniert nicht. Und die Haltung haben ganz viele bei uns auch in der Fraktion geteilt. Deswegen haben wir auch viel Zuspruch in der Sache bekommen, auch über die letzten Wochen und Monate, ja auch aus der Bundesregierung, aus der Partei- und Fraktionsführung. Und dass es dann in den letzten Tagen nur noch um Machtfragen ging, ja, wäre, glaube ich, besser und der Sache zuträglicher gewesen, wenn wir wirklich auch über die Inhalte.
Also ich fand das dann am Ende ganz okay, dass es so eskaliert ist Richtung Machtfrage, weil die Machtfrage hat für eins gesorgt, dass das Thema in den Schlagzeilen, in den Medien ganz nach oben gewandert ist. Und dass ja da schon auch immer Huckepack die Sachfragen genommen wurden. Und das muss man ja auf jeden Fall mal sagen. Ihr habt dieses Thema Rente in der politischen, in der medialen Diskussion dahin gebracht, wo es auch hingehört. Mit nicht nur den aktuellen Haltelinien, sondern mit dem, was eben perspektivisch dann ist. Wie geht's nach 2031 weiter? Wie geht's nach 2040 weiter? Wirklich auch in der Perspektive. Und da war diese Eskalation auf jeden Fall ja schon mal hilfreich. Auch ja, wenn's dann am Ende zugespitzt wurde auf dem Machtkampf.
Das stimmt auf jeden Fall. Und wenn man sich mal die letzten Jahre anschaut, wie wir über Altersvorsorge gesprochen haben in der Gesellschaft, dann ging's meistens um die Fragen, wie können wir nochmal ein Wahlgeschenk an der Stelle verteilen oder an der Stelle, und haben uns nie grundlegend Gedanken gemacht, wie eigentlich eine Reform der Altersvorsorge aussehen muss. Und dass jetzt in einem Land mal über Wochen und Monate auch über Reformen gesprochen wurde und über die Frage, ist das, was hier getan wird, sinnvoll oder nicht, war, glaube ich, an sich schon ganz gut und ist jedenfalls ein kleiner Erfolg.
Ja gut, das mit den Geschenken ist ja dann auch etwas, was alle Parteien ganz gut können. Also Mütterrente 3 war ja auch ein Bestandteil des Rentenpakets. Ja. Das ist ein Herzensprojekt der CSU gewesen, was auch das Budget entsprechend belastet.
Das ist nichts, wo ich unsere Partei oder die Union mit ausnehmen, sondern in den letzten Jahren wurden eigentlich alle rentenpolitischen Entscheidungen zulasten auch der nächsten Generation, zulasten der Steuer- und Beitragszahler getroffen. Ob das die Rente mit 63 war oder die Mütterrente oder jetzt wieder die Sicherung der Haltelinie. Das ist, glaube ich, nichts, was Union und SPD in der Vergangenheit unterschieden hat. Aber es muss eben jetzt in der Zukunft besser werden.
Na, jetzt hast du ja einen großen Vorteil, auch so in der Fraktion. Du bist einer von den direkt gewählten Abgeordneten. Du hast deinen eigenen Wahlkreis. Du bist jetzt nicht abhängig von der Landesliste, über die du da reingekommen bist. Es ist ja auch eine besondere Souveränität. Und ist sicherlich hier auch nochmal, in diesem konkreten Fall zeigt es nochmal, wie wichtig auch dieses direkte Mandat ist. Wie war denn jetzt die Rückkopplung von dem, was du hier in Berlin Berlin und in den Medien ausgestrahlt hast, bei dir zu Hause im Wahlkreis? Sagen die Leute dann, Mensch, das ist gut, dass einer jetzt mal hier auf den Tisch haut? Oder sagen die, naja, ist ja schön, was du machst und es ist gut, dass du unseren Wahlkreis dann auch so prominent vertrittst, aber Finger weg von der Rente?
Ja, das könnte man meinen, zumal ja die Wählerschaft der Union in der Regel etwas älter ist, jedenfalls im Altersdurchschnitt. Aber es war, und also natürlich gab es die Zuschriften, dass Leute geschrieben haben und gesagt haben, hört auf damit, wir sollten hier nicht über Rente diskutieren, sprecht mal über die Beamten oder über die Bundestagsabgeordneten oder schaut euch irgendwie die anderen Länder an und wir haben sowieso nicht sehr, sehr hohe Renten in Deutschland, was auch zutrifft, wenn man sich die gesetzliche Rente anschaut. Aber ich habe auch ganz viele Zuschriften bekommen von älteren Menschen, die uns geschrieben haben. Wir haben das mal ausgewertet. Ich glaube, ich habe über 1000 E-Mails allein in den letzten Wochen bekommen von älteren Menschen, die geschrieben haben, ich bin 68 Jahre alt und müsste eigentlich gegen euer Vorhaben sein, habe aber zwei Enkel oder drei Enkel, vier Kinder und wünsche mir, dass die auch in Zukunft noch eine Altersvorsorge haben und dass das gesetzliche Rentensystem auch für die noch funktioniert. Das fand ich interessant, weil das, was dann teilweise auch von manchen politischen Seiten ja immer herbeigeschrien wird, dass das ein Generationenkonflikt zwischen Jung und Alt ist. Und ich habe auch in den letzten Wochen gehört, dass zum Beispiel Lars Klingbeil gesagt hat, ja, er trifft nur junge Menschen, die ihm sagen, sie wollen auch, dass ihre Oma oder ihr Opa eine gute Rente hat. Und ich habe relativ viele ältere Menschen getroffen, die mir gesagt haben, also ich finde es gut, wenn meine Kinder und Enkelkinder auch noch eine gute Zukunft in dem Land haben. Und deswegen fand ich es echt bemerkenswert, weil es, glaube ich, gerade bei dem emotionalen Thema Rente auch nicht selbstverständlich ist. Also man hat das Gefühl, dass die Bevölkerung in der Frage eigentlich schon viel weiter ist als wir in der Politik, dass sie sehen, wir brauchen Reformen. Und es gibt ja auch Studien und aktuelle Umfragen, bei denen über 80, teilweise 90% der Deutschen sagen, sie wissen, dass wir in der Rente in große oder sehr große Probleme geraten. Und dass wir in der Politik darauf noch nicht reagiert haben, ist unser Problem, aber das immer wieder auf die Bevölkerung abzuschieben, indem man sagt, das findet keine gesellschaftliche Akzeptanz, ist jedenfalls falsch. Und so aus dem Wahlkreis habe ich auch wirklich viele positive Rückmeldungen bekommen, habe mich da sehr auch drüber gefreut und bin da sowieso jeden Tag im Austausch. Und nach den Abstimmungen im Bundestag war ich danach am Wochenende auf Weihnachtsmarkt-Tour und fand es echt bemerkenswert, wie viele Menschen dann auch zu einem kamen und einem gesagt haben, sie finden es auch mal gut, dass man bei seinen Überzeugungen geblieben ist. Ich weiß, wie gesagt, dass ganz viele mit sich gerungen haben und dann trotzdem mit Ja gestimmt haben. Die haben sich die Entscheidung auch alle nicht leicht gemacht. Und da habe ich auch höchsten Respekt vor. Aber fand es interessant, dass es dann doch viele auch gab, die gesagt haben, ich finde es gut, dass du da standhaft geblieben bist.
Ja, und du hast ja eben dagegen gestimmt. Und das ist ja einfach mal ein Fakt. Und darauf kannst du jetzt ja auch bauen. Und jetzt ist ja dieses Rentenpaket trotzdem durch. Wir haben also die Mütterrente, die ein Projekt der CSU war. Wir haben die Aktivrente, die ein Projekt der CDU war, also die Steuerfreistellung von Zuverdiensten, die ja auch etwas ist, was vielen älteren Menschen dann sehr am Herzen liegt. Ja. Und wir haben halt diese Haltelinie, sozusagen das Herzensprojekt der Sozialdemokratie. Aber vielleicht müssen wir uns ja gar nicht allzu lange mit diesen Themen überhaupt beschäftigen. Denn ihr habt ja eins erreicht in dieser dramatischen Phase, wo dann die Regierung auf der Kippe stand, dass es eine Rentenkommission gibt, die jetzt, wie Carsten Lindemann, euer Generalsekretär, gesagt hat, ohne Denkverbote bis zum Ende des zweiten Quartals nächsten Jahres, also 2026, Vorschläge erarbeiten soll, wie eine richtige, eine große Rentenreform aussieht. Das hört sich natürlich erstmal toll an, aber andererseits höre ich jetzt dann Kommission und wenn ich einfach mal so die letzten Jahre und Jahrzehnte, die ich mich für Politik interessiere, Revue passieren lasse, da gab es ganz schön viele Kommissionen. Was macht dich zuversichtlich, dass wir hier nicht es mit einer Kommission nach dem Motto zu tun haben, wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis? Und wir müssen ja sagen, du bist in dieser Kommission ja drin.
Als
einer der stellvertretenden Vorsitzenden, insgesamt 13 Leute, Der Frank Weise, der früher die Bundesanstalt für Arbeit zur Arbeitsagentur gemacht hat, macht den Vorsitz, ja. Der kommt eigentlich dann auch für die Aktivrente in Frage, sozusagen.
Dann sehr ehrenamtlich.
Ja, aber er ist auf jeden Fall aktiv in der Rente, ja. Und es ist toll, dass er seine Erfahrung da reinbringt. Drei Politiker nur, CDU, SPD, CSU und dann neun Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. So, wo nimmst du jetzt, außer daraus, dass du sagst, ja, ich werde mich natürlich volle Kanne dafür einsetzen, dass es nicht so kommt, wo nimmst du die Gewissheit her, dass das jetzt nicht einfach wieder die nächste Kommission ist, nicht nur so ein Feigenblättchen, um die öffentliche Diskussion mal wieder 6 Monate ruhig zu stellen?
Das ist natürlich schon der erste Impuls, wenn man liest, wie viele Kommissionen im Koalitionsvertrag auch verabredet wurden. Dann denkt man sich erstmal, naja, ob das wirklich alles gut geht oder war das vielleicht einfach der Versuch, dass die Politik erstmal keine Entscheidung in den Koalitionsverhandlungen trifft und das auf Kommissionen auswälzt. Ich habe aber wirklich Hoffnung, was die Rentenkommission angeht. Wir haben jetzt einmal gesehen bei der Pflegekommission, wie es nicht laufen sollte. Da sind Ergebnisse rausgekommen, bei denen keiner so richtig weiß, wie die jetzt umgesetzt werden sollen. Und es war auch vor allem kein Gesamtpaket. Und wir haben bei der Rentenkommission, die 2018 schon mal eingesetzt war, die auch gut besetzt war, die insgesamt auch gute Ergebnisse geliefert hat, gesehen, dass die dann gar nicht mehr im Deutschen Bundestag umgesetzt wurden. Und deswegen war uns besonders wichtig, dass diese Rentenkommission schnell eingesetzt wird und dass sie schnell Ergebnisse liefert. Das haben wir jetzt geschafft, indem sie eingesetzt wurde noch vor Weihnachten und wir jetzt bis Sommer die Ergebnisse auch vorliegen haben und bis dahin Ergebnisse erarbeiten. Und der wichtigste Teil kommt natürlich danach, weil es muss im Deutschen Bundestag beschlossen werden und umgesetzt werden. Und die Erwartungshaltung habe ich ja auch an uns alle, dass uns das bewusst ist, dass wir nicht für die Papiertonne arbeiten und auch nicht für die Geschichtsbücher, sondern dass es danach im Deutschen Bundestag umgesetzt werden muss. Und meine Hoffnung ist schon da, dass es auch mit der Kommission gelingen kann, weil die Besetzung wirklich gut ist. Frank-Jürgen Weise, extreme Erfahrung in ganz vielen Bereichen, der ja auch schon die Bundeswehrkommission und so weiter geleitet hat. Professor Jander, die mit ihm den Vorsitz innehat, eine ganz anerkannte Wissenschaftlerin und Professorin, die die Universität in Speyer leitet als Direktorin. Und 8 Wissenschaftler zusätzlich, die in dem Feld sich wirklich extreme Expertise in den letzten Jahren erarbeitet haben. Und wenn wir jetzt einfach in der Kommission mal alle emotionalen Befindlichkeiten von jeder Partei weglassen, das, was irgendwie jeden etwas provoziert, wenn ich höre, Sozialbeiträge sollen jetzt auch noch auf Kapitalerträge gesetzt werden oder andere Fragen und bei der SPD die Frage des Renteneintrittsalters, dass wir das alles mal beiseite lassen und wir schauen uns einfach wissenschaftlich an, was funktioniert denn eigentlich? An welchen Stellschrauben müssen wir drehen? Welche Erfahrungen haben andere Länder gemacht? Und wie kommen wir dann zu einem guten Gesamtkonzept, das das Gesamtsystem stabilisiert, das die Altersvorsorge in Deutschland so aufstellt, dass es auch für die nächsten Generationen funktioniert, für die Steuer- und Beitragszahler? Dann kommt man, glaube ich, zu einem Ergebnis, wo man merkt, wir müssen gar nicht an diese hochemotionalen Themen ran. Wir können alle mal aus unseren Schützengräben da rauskommen. Und wir stellen einfach die Stellschrauben um, die nicht so emotional behaftet sind und die größte Wirkung haben, um das Gesamtsystem zu stabilisieren. Und die Erwartungen haben wir jetzt auch an die Kommission. Und ich glaube, wenn man so daran geht, dann werden wir auch ein gutes Ergebnis finden.
Wie sieht denn eigentlich die Arbeit in so einer Kommission aus? Trefft ihr euch dann regelmäßig? Arbeitet man so networkartig zusammen? Nutzt man da so Software-Tools, was weiß ich, Jira, Confluence irgendwie? Wie ist sowas organisiert?
Für Software-Tools und digitale Lösungen ist die Politik ja jetzt noch nicht unbedingt bekannt. Deswegen bin ich gespannt. Vielleicht ist es so. Ich weiß es aber tatsächlich noch nicht, weil die Rentenkommission ja jetzt erst eingesetzt wurde und wir jetzt Anfang Januar unsere Arbeit aufnehmen.
Also kannst du eigentlich da gleich auch neuen Wind reinbringen?
Moderne
Kommissionsarbeit.
Mit Frank Weise ganz modern machen.
Ja, der hat zumindest ja klare Führungsprinzipien, kommt ja vom Militär auch.
Genau, und hat die BA ziemlich digitalisiert und moderner aufgestellt. Insofern, vielleicht gelingt es ja, es wäre jedenfalls gut. Also wir sollten es nicht machen, wie in der Bonner Republik und in den 80er Jahren gearbeitet wurde, sondern natürlich auch möglichst agil und so, dass die Ergebnisse am Ende gut sind.
Was werden das für Ergebnisse sein? Was ist deine Zielvorgabe jetzt rein von der Struktur? Kommen da schon Gesetzentwürfe raus? Sind das dann so Bullet Points? Weil, also nochmal, meine Angst ist halt einfach, wir hatten in der EU den Draghi-Bericht, der nun wirklich nicht einfach nur ein Bericht ist, sondern ein sehr präzises Programm, was man eigentlich von oben nach unten abarbeiten müsste, wenn es um die Wettbewerbsfähigkeit Europas geht. Das sind Themen, die sind sehr klar, und trotzdem hat man eigentlich als Bürger den Eindruck, naja, dann wird hier mal so ein halber Bulletpoint abgearbeitet und da mal ein bisschen. Aber ansonsten sind das schlaue Leute, die diesen Bericht erarbeitet haben, ähnlich so wie diese sachverständigen Gutachten der Bundesregierung, die Wirtschaftsweisen. Die produzieren ja auch ganz, ganz viel Papier, dann wird das so schön übergeben, die Kommission legt das vor. Da hat man häufig den Eindruck, das wandert dann in den Panzerschrank. Ja, das heißt, wie konkret könnt ihr es machen?
Am besten so konkret wie möglich. Das kann nicht nur ein reines Sammelsurium an Ideen sein, was man mal umsetzen könnte und welche Maßnahmen vielleicht was bringen würden oder auch nicht, sondern es muss vor allem ein Gesamtkonzept sein. Aus der Rentenkommission muss aus meiner Sicht ein Bündel an Maßnahmen herauskommen, die im Gesamtkonzept Sinn machen und die auch die verschiedenen Interessen austarieren. Also mir ist es besonders wichtig, dass wir es schaffen, für die junge Generation, für die nächsten Generationen, eine Altersvorsorge aufzustellen, die funktioniert, und gleichzeitig die Sozialbeiträge, für die die jetzt Beiträge zahlen, für die die Steuern zahlen, einigermaßen stabil zu halten. Und das muss für uns das obere Ziel sein. Und dann kommen natürlich auch soziale Fragen dazu. Wie schaffen wir es für die Menschen, die wirklich kleine und niedrige Einkommen haben, die hart arbeiten und trotzdem niedrige Renten haben? Wie können wir die besser absichern? Und dann müssen es Instrumente sein, die so ineinander greifen, dass es funktioniert. Und es muss ein Gesamtkonzept sein. Es wird jedenfalls nicht gelingen, wenn wir einfach eine ganze Reihe an interessanten Maßnahmen mal auflisten, was man machen könnte, weil dann muss es danach ja wieder politisch aufgeschnürt und entschieden werden. Und dann kommt der eigentliche Konflikt. Also am besten ein Konzept so vorlegen, dass es danach auch 1:1 umgesetzt werden kann.
Dann stellen wir uns jetzt mal vor, Pascal Reddick ist jetzt die Rentenkommission und macht dieses Konzept jetzt erstmal allein. Ich meine, es ist ja für dich auch kein neues Thema. Du hast ja auch schon das, was zur Rente im Koalitionsvertrag steht, mitverhandelt für die Unionsseite. Was sind so ein paar Kernthemen, um die es dir geht, wenn wir sagen, wir wollen das Rentensystem wirklich zukunftsfähig machen, also nicht nur dafür sorgen, dass die Beiträge stabil bleiben, sondern auch, dass dieser Bundeszuschuss nicht noch weiter ausufert und nicht noch mehr finanzielle Freiheit auf staatlicher Ebene frisst, weil alles das, was in die Sozialversicherung, in den Bundeszuschuss geht, kann dann eben nicht mehr für Investitionen ausgegeben werden. Und das merken wir ja dann auch im Land. Und du kannst ja auch nicht Renten und Bundeszuschüsse auf Schulden machen.
Korrekt. Wir müssen zu einem Ergebnis kommen, das insgesamt das Gesamtsystem stabilisiert und das vor allem das System auch bezahlbar macht. Das ist ja genauso, wie du sagst. Es bringt auch nichts, wenn wir einfach nur die Beiträge stabil halten und den Rest über den Bundeszuschuss finanzieren. Das denken sich manchmal einige. Man könnte es ja darüber lösen, weil wir dann ja keine hohen Beiträge haben. Aber wir müssen uns auch darüber Gedanken machen, wie die Steuern zustande kommen, die dann den Bundeshaushalt finanzieren.
Das zahlen ja nicht die Bürgerinnen und Bürger. Ja, es sind ja keine Beiträge. Das erfolgt ja aus Steuermitteln. Die regnen wie Manna vom Himmel in der Vorstellung.
Eine absurde Argumentation. Also das wird natürlich auch erwirtschaftet, erarbeitet von Unternehmen, von Menschen, die in den Unternehmen arbeiten, von den Arbeitnehmern, die Steuern zahlen. Und deswegen muss es sowohl um die Begrenzung des Steuerzuschusses als auch der Beiträge gehen. Wir haben übrigens, wenn man sich die Studienlage anschaut, gibt es Dezernat Zukunft zum Beispiel, das ist jetzt kein unionsnahes Institut, die zu dem Ergebnis kommen, dass in den 30er Jahren, wenn wir so weitermachen, eine Versteinerung des Bundeshaushalts eintreten wird, weil nur noch 3% der Haushaltsmittel frei verfügbar sind für Investitionen und Co., für Zukunftsinvestitionen, für Infrastruktur, weil der Rest investiert wird oder genutzt wird für Arbeit und Soziales, für die Tilgung der Zinsen, die wir jetzt über die verschiedenen Sondervermögen ausgemacht haben, und für Verteidigung. Und allein das zeigt ja, wie groß der Reform ist.
Also das heißt, das, was schon gesetzlich festliegt, sind dann irgendwann 97%. Das heißt, du hast überhaupt keinen politischen Gestaltungsspielraum mehr, beziehungsweise dann nur noch, wenn du noch mehr Schulden machst.
Ja. Und das kann jedenfalls nicht der Weg sein. Nee. Das muss die rote Linie sein. Deswegen, Rentensystem der Zukunft wäre für mich so, dass wir über einige Stellschrauben mal ernsthaft sprechen. Also wenn wir insgesamt als Gesellschaft älter werden, dann ist für mich schon auch klar, dass wir einen Teil davon in Arbeitszeit und Arbeitserwerbsleben verbringen müssen. Das kann bedeuten, dass wir zum Beispiel das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung koppeln. Es kann aber auch bedeuten, dass wir sagen, wir schauen uns mal an, wie wir es eigentlich schaffen, dass die Menschen überhaupt bis zum Renteneintrittsalter arbeiten. Die Hälfte der Deutschen geht vor dem Renteneintrittsalter in Rente. Und das sind meistens gar nicht die, die man eigentlich erreichen wollte mit der Rente mit 63, mit anderen Maßnahmen.
Nicht der Dachdecker.
Nicht der Dachdecker. Der arbeitet ja schon gar nicht mehr mit über 60 in seinem Beruf, sondern der ist längst irgendwo anders oder macht was anderes, weil er einfach körperlich nicht mehr kann. Also die meisten, die wirklich in körperlich hart arbeitenden Berufen sind, die kommen gar nicht über 60 Jahre hinaus, sondern die, die in Frührente gehen mit niedrigen Abschlägen und das in Kauf nehmen, sind meistens die, die es sich leisten können und die für sich entschieden haben, ich habe zwar irgendwie einen ordentlichen Job, habe gut verdient und deswegen nehme ich in Kauf, dass ich für ein Jahr früher in Rente gehen irgendwie 3,6% Abschläge mitnehmen kann. Und ich finde, da muss man unbedingt dran. Wir müssen insgesamt etwas länger arbeiten, das würde das System schon stabilisieren. Dann müssen wir an einigen weiteren Stellschrauben
drehen. Wenn wir nochmal über dieses längere Arbeiten sprechen, kann man da wirklich dann mit starren Zahlen arbeiten, dass man also sagt, Rente mit 70? Oder müsste man das dann nicht eher auch an die Lebenserwartung koppeln, beziehungsweise an das Verhältnis zwischen Arbeitszeit und möglicher durchschnittlicher Rentenzeit? Weil wir haben ja Menschen, die fangen auch wirklich mit 16 an zu arbeiten und Beiträge zu zahlen. Ja. Und andere legen erst mit 28 los, sind völlig verdienen dann auch vielleicht mehr und vielleicht auch nicht. Es sind völlig unterschiedliche Erwerbsbiografien. Wie kriegen wir das in einen Faktor rein, den man, und das ist ja ganz wichtig, auch Menschen einfach erklären kann? Ich meine, es ist ja viel an der Rente rumgefrickelt worden. Demografischer Faktor und sowas. Geh auf die Straße und frag nach dem demografischen Faktor. Das kapiert ja am Ende keiner. Und wenn du sagst, Menschen sind bereit, auch Veränderungen mitzutragen, setzt das aber ja voraus, dass es eine klare Agenda gibt und dass das nachvollziehbar ist. Wie macht man sowas nachvollziehbar?
Wir müssen es auf jeden Fall gut erklären und es braucht ein Gesamtkonzept, sodass die Leute dann sagen, den Weg kann ich mitgehen und ich verstehe auch, dass es vielleicht Zumutungen mit sich bringt, weil ich insgesamt etwas länger arbeiten muss, aber ich weiß, wofür ich es mache, nämlich, dass wir das System stabilisieren und dass wir Reformen in dem Land hinbekommen. Und da ist, wie gesagt, die Bevölkerung aus meiner Sicht schon deutlich weiter als die Politik. Ich halte nichts von der Rente mit 70. Wir brauchen keine Rente mit 70. Kann man natürlich machen, aber damit werden wir nicht zu dem Punkt kommen, dass die Menschen länger arbeiten, sondern gehen im Zweifel dann ein bisschen früher halt weiter in Rente. Und deswegen wäre aus meiner Sicht entweder die Koppelung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung eine kluge Möglichkeit, weil es einfach fair austarieren würde, wenn wir insgesamt als Gesellschaft älter werden, wird ein kleiner Teil davon, der geringere wahrscheinlich, im Erwerbsleben verbracht und der Rest im Rentenbezug. Oder man wählt so einen Weg, den du beschrieben hast, dass man sagt, ihr müsst eine bestimmte Länge im Erwerbsleben bleiben, 45 Jahre oder wie auch immer. Und dann geht halt jeder individuell in Rente, je nachdem, wann er gestartet ist. Das bringt aber auch Unsicherheiten und Ungerechtigkeiten wiederum mit sich. Weil wenn man sich mal anschaut, wer natürlich besonders früh anfängt, dann sind es vergleichsweise diejenigen, die auch nicht in so sehr gut bezahlten Jobs sind. Und wenn man das dann am Ende des Erwerbslebens miteinander vergleicht, die früh angefangen haben und die spät angefangen haben einzuzahlen, haben trotzdem meistens die spät angefangen haben einzuzahlen, höhere Renten. Und wenn wir jetzt dann auch noch sagen, euer Renteneintrittsalter, die früh angefangen haben einzuzahlen, das beginnt dann schon etwas früher, dann führt das wahrscheinlich dazu, dass nicht das Verhältnis der Renten, der Realrenten, sich entsprechend auch ein bisschen annähern, sondern dass das vielleicht sogar eher noch auseinandergeht. Und deswegen könnte man eher auch über Maßnahmen nachdenken, wie es andere Länder zum Beispiel gemacht haben. In Österreich gibt es so eine Art Frühstartbonus, der soll sicherstellen, dass die belohnt werden, die früh angefangen haben. Also es gibt trotzdem am Ende ein Renteneintrittsalter, das auch für alle gleich ist. Aber wenn man mit 16, 17 Jahren angefangen hat, mit einer Ausbildung oder mit dem Jobeinstieg, dann kriegt man in Österreich eine Art Bonus im Rentensystem, weil es die belohnen soll, die eben sehr, sehr früh hart angefangen haben, körperlich auch psychisch zu arbeiten. Das wäre jedenfalls ein Weg, über den wir sprechen können. Aber das muss alles in der Rentenkommission auf den Tisch.
Ja, aber das sind ja einfach mal Themen, weil das ist ja für unsere Hörerinnen auch Hörer und Hörer das Wichtige, dass man mal so das deabstrahiert, Rentenkommission, dass wir wirklich auch mal sehen, wo sind denn überhaupt die Stellschrauben und wie kann man das lösen? Und ich finde das gut, dass du das mal auch hier als Problem skizziert hast. Und es muss ja sicherlich auch klar sein, es wird am Ende keine Lösung geben, wo alle sagen, jo, das ist aber geil, das finde ich total toll, sondern das ist eine Lösung, die vielen wehtun wird und wahrscheinlich wird sie umso besser, je mehr Menschen sie wehtut, sodass keiner das Gefühl hat, er muss jetzt oder seine Gruppe muss jetzt die Lasten tragen, ja, dass man eben nicht dahin kommt. Das ist jetzt Boomer gegen Generation Z oder das ist jetzt Handwerker, die früh angefangen haben gegen Akademiker, die erst mit 30 so richtig ins Geld verdienen gekommen sind.
Also um es ganz provokativ zu sagen, wenn im Sommer die Ergebnisse vorliegen und die Ergebnisse Begeisterungsstürme in der Bevölkerung auslösen würden, dann hätten wir wahrscheinlich was falsch gemacht. Also das wäre super, weil Politiker wollen immer beliebt sein und sich beliebt machen und beliebte Entscheidungen treffen. Aber das werden wir mit der Rentenkommission nicht machen können, weil einfach die Reformen, die gemacht werden müssen, so groß sind und der Reformbedarf ist auch durch das Rentenpaket ja jetzt nicht kleiner geworden, sondern eher größer, dass wir auch unangenehme Entscheidungen treffen müssen. Aber ich habe das Gefühl, dass viele dazu bereit sind und dass sie vor allem auch Politiker wollen, die ihnen reinen Wein eingießen. Und wenn wir das mit der Rentenkommission hinbekommen, dann wäre der Erfolg, glaube ich, langfristig größer. Dann sind vielleicht kurzfristig die Begeisterungsstürme nicht da. Aber mit der Zeit wird man dann sehen, dass die Entscheidung richtig war.
Man sieht ja auch, dass man mit sehr harten Maßnahmen durchaus auch Bürgerinnen und Bürger und mit einem glaubhaften Auftreten am Ende überzeugen kann. Ja, das hat ja schon mal fast geklappt. Also ich erinnere mich noch sehr gut an die Agenda 2020 und die Hartz-IV-Reform. Das war ja eine wirklich dramatische Geschichte damals bei Gerd Schröder. Und er hat ja dann auch die Neuwahl inszeniert, damals 2005. Und es waren Maßnahmen, die seine eigene Partei ja dann auch wirklich zur Spaltung getrieben haben. Aber wenn man dann auch das Wahlergebnis sich 2005 anschaut von einem Kanzler, der für diese Reform sein Amt riskiert, der alles in die Waagschale schmeißt, seine ganze Persönlichkeit völlig weg von dem, was Gerd Schröder seitdem veranstaltet hat, aber der war nur einen Punkt am Ende hinter Frau Merkel im Wahlergebnis, weil er hat das am Ende dann doch glaubwürdig rübergebracht. Und das ist vielleicht auch Motivation, insbesondere, weil wir ja jetzt auch noch genügend Legislatur haben, was die Umsetzung der Ergebnisse einer solchen Kommission angeht.
Das einmal, aber wir stehen natürlich auch, wenn wir uns die wirtschaftliche Lage und den Reformbedarf im Land anschauen, nochmal an einem viel krasseren Punkt als Anfang der 2000er Jahre. Also im nächsten Jahr wird sich entscheiden, wo sich unser Land hin entwickelt wirtschaftlich. Und wir müssen die Reformfähigkeit endlich auch als Regierung beweisen.
Da sei bisher schon mal einig mit einem deiner Kommissionskollegen, denn der Peter Bofinger hat ja schon während dieser ganzen Diskussion gesagt, Leute, hört doch jetzt mal auf mit der Rente. Das ist ja nett, dass wir über 2031 und 2040 sprechen, aber wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir die Wirtschaft flott kriegen. Und ich meine, also man kann sicher über viele Thesen auch von Bofinger streiten und Thesen, über die man streiten kann, sind ja dann auch häufig einfach spannend. Aber man muss ja auch mal ganz klar sagen, also die Basis dafür, dass man irgendwas verteilen kann, und es geht ja schon um Verteilen, ist ja, dass überhaupt erstmal was erwirtschaftet wird. Und das sollte man nicht vergessen.
Das finde ich aber einen spannenden Punkt, weil da nämlich zwei Dimensionen mitschwingen. Also erstens ist es ja so, dass wir häufig in der Rentendebatte, habe ich jetzt auch die letzten Wochen bei manchen immer wieder gehört, ja, es würde ja um Rentenkürzungen gehen. Also in Deutschland kann ja gar keine Rente gekürzt werden, ist gesetzlich ausgeschlossen. Aber man muss schon auch klar sagen, die Renten steigen in Deutschland nicht mit dem Rentenniveau, sondern die steigen vor allem durch Wirtschaftswachstum. Wenn es Wachstum gibt, gibt es höhere Löhne und dann gibt es höhere Renten. Und die zweite Dimension ist, dass man sich aber schon die Frage stellen muss, wie wir eigentlich das Land jetzt auch kurzfristig fit bekommen und strukturell so aufstellen, dass es für die Wirtschaft wieder für Investitionen attraktiv ist. Und da spielen natürlich eine ganze Reihe an weiteren Themen eine Rolle. Hohe Energiekosten, viel zu viel Bürokratie, Regularien, aber eben auch unsere sozialen Sicherungssysteme, bei denen auch Investoren sehen, naja, irgendwie manövriert sich das Land in eine Lage, in dem es dann kaum noch Handlungsspielraum gibt. Und dann ist natürlich schon auch die Frage für Menschen und für Unternehmen, investieren wir oder nicht? Glaube ich auch, ist das Land zu Reformen fähig oder nicht? Und deswegen hat man das beim Rentenpaket jetzt einmal in einem negativen Sinne gesehen, weil es da nicht geklappt hat. Aber wir können auch im nächsten Jahr, wenn wir bei der Rentenkommission Erfolg haben, auch die Botschaft setzen, das Land und vor allem die Koalition, wir sind reformfähig und wir sind auch reformbereit. Und das kann auch in die Wirtschaft an Investoren und insgesamt für die wirtschaftliche Entwicklung einen extremen Impuls bringen.
Also die Augen der Investoren sind natürlich auf euch gerichtet. Ja, und du hast gerade erwähnt, also die Renten sind an die Löhne gekoppelt. Ist das etwas, was in Stein gemeißelt ist, oder ist es nicht auch ein Thema, dass man da stärker einfach an die Inflation geht.
In Österreich ist es ja so, dass die Renten an die Inflation gekoppelt sind. Das wäre sicherlich auch ein fairer Weg, weil das auch dazu führt, dass die Renten in jedem Jahr steigen. Auch da sind ja manche einem Trugschluss oder Fake News aufgesessen, die insbesondere aus der linken politischen Ecke an manchen Stellen kam, dass es irgendwie die Renten zu Kürzungen führen könnten und so weiter. Die Renten steigen in Deutschland in der Regel, außer es gibt Nullrunden. Das ist bei der Koppelung an die Löhne so. Es wäre aber auch bei der Koppelung an die Inflation so, weil im schlimmsten Fall würde man es so regeln, dass es Nullrunden gäbe. Aber die Leute werden trotzdem irgendwie hätten in der Regel jedes Jahr ein bisschen mehr im Geldbeutel, wenn man es an die Inflation koppeln würde. Und das wäre ein Weg, der für mich auch gangbar wäre. Das würde auch teilweise Milliardenbeträge, je nachdem, in welchem Jahr wir uns befinden, wenn wir uns die letzten Jahre mal anschauen, einsparen im Rentensystem. Aber das ist eine Maßnahme, über die wir sprechen müssen.
Ja, und dann sind wir natürlich noch bei einem Punkt, der hier bei uns bei Asset Class natürlich essentiell ist, nämlich die Rolle der Kapitalmärkte. Ja, und da muss ich mich halt echt immer fragen, warum sind wir da nicht weiter? Denn diese Basisherausforderung durch den demografischen Wandel, die gab es ja nun wirklich sehr, sehr lange. Also ich erinnere mich sehr gut, 1992 in der 11. Klasse habe ich im Grundkurs Sozialwissenschaften eine Facharbeit geschrieben, und zwar genau über das Rentensystem, und habe dann damals so alte Aufsätze unter anderem von Professor Biedenkopf gefunden, der ja später dann, dir dann bekannt, ja auch als Ministerpräsident in Sachsen lange amtiert hat, König Kurt, aber der ja Wissenschaftler war, Gründungsrektor der Uni Bochum, und der mit seinen Kollegen genau diese Dinge, an die wir heute eine Checklist quasi machen können, genau so vorhergesagt. Das heißt, wir wussten das alle. Wir haben geguckt auch in Europa, also auch 1999 war das Internet schon da, und man wusste auch durch andere Medien, was zum Beispiel in Schweden passiert. Da haben die Schweden die Aktienrente eingeführt. Und wir haben diese ganzen Möglichkeiten der Kapitalmärkte nie genutzt. Und dann kann man natürlich jetzt immer sagen, naja klar, ne? Also du als Börsenmensch erzählst jetzt wieder einen von den Kapitalmärkten, aber wie seht ihr das jetzt in der Politik erstmal grundsätzlich? Ist da mal ein Bewusstseinswandel, Kapitalmärkte, diese Wohlstandsmaschine, die im historischen Durchschnitt das Kapital alle 10 Jahre verdoppelt, dafür wirklich zu nutzen und nicht nur als Feigenblättchen?
Es ist seit vielen Jahrzehnten klar, dass der demografische Wandel mit einer wirklich mathematischen Präzision in den 30er Jahren auf unsere Staatsfinanzen und bei uns im System einschlagen wird. Und deswegen hätte man damals schon die Entscheidung treffen müssen. Aber es ist jedenfalls die falsche Argumentation, wenn wir jetzt heute sagen, naja, wir hätten damals eigentlich schon Kapitaldeckung einführen müssen und jetzt ist es irgendwie auch zu spät, jetzt machen wir halt so weiter. Und
fragt
so
ihr das
so
eigentlich mal eure älteren Kollegen? Kommt sowas mal vor? Ich meine, ihr habt ja nun die junge Gruppe, aber es gibt keine alte Gruppe, weil das,
quasi der Rest,
ja. Aber da gibt's ja Abgeordnete, die waren auch schon mit dabei in der Regierung Schröder. Viele waren auch schon dabei in den Jahren der Regierung Merkel, die ja richtig gute Jahre wirtschaftlich waren. Und da war das Thema eigentlich komplett tot, irgendwie so Kapitaldeckung oder so. Ist das was, wo ihr auch mal sagt so zu den Eltern, hey, warum habt ihr eigentlich damals nicht?
Wir sprechen natürlich schon ganz viel über die Fragen, und es ist auch so, dass man im Rückblick natürlich immer klüger ist und dass auch alle vielleicht nicht immer mit allen Entscheidungen, die getroffen wurden, einverstanden sind. Also wenn wir jetzt uns generell die letzten 10, 20 Jahre anschauen und das Problem, in dem wir in dem Land stehen, dass wir strukturellen Reformbedarf haben, dass wir kein Wachstum haben, dann liegt es vor allem daran, dass wir eben vor vielleicht 10 Jahren nicht die richtigen Entscheidungen getroffen haben, beziehungsweise in guten Jahren eben die Reformen, die wir damals schon hätten machen müssen, nicht gemacht haben. Und das bei dem Thema natürlich genauso.
An dieselben Parteien, die heute die Regierung tragen.
Ja, klar. Also ich finde, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Und ich finde, das muss auch Politik dazu in der Lage sein, sich das einzugestehen, wenn wir immer überall durch die Medien oder auch die Öffentlichkeit oder auch bei Diskussionen mit irgendwie normalen Menschen erklären, dass alles, was wir gemacht haben in den letzten Jahren, super war und wir keine Fehlentscheidungen getroffen haben, dann fühlen die Leute sich doch irgendwann veräppelt. Also ich finde, man kann schon auch sehr, sehr ehrlich sagen, auch die Entscheidungen, die Union und SPD in den großen Koalitionen in den 10er-Jahren getroffen haben, die waren vielleicht nicht die, die das Land gebraucht hätten. Das geht durch ganz viele Bereiche durch, und bei der Kapitaldeckung ist es jedenfalls so, dass wir heute viel besser dastehen würden, wenn wir es damals anders entschieden hätten. Und das darf uns aber nicht davon abhalten, es jetzt anders zu entscheiden. Und ich bin schon der Meinung, dass wir viel mehr Kapitaldeckung in der Altersvorsorge brauchen. Da kann man über den Weg streiten. Das muss auch die Rentenkommission besprechen, ob man das in der ersten Säule macht, also wirklich in der gesetzlichen Rentenversicherung, ähnlich wie das in Schweden ist, auch eine kapitalgedeckte Komponente irgendwie implementiert.
Lass uns gleich mal bei dem Punkt bleiben. Mhm. Finde ich gut, wenn wir die Säulen mal durchgehen. In der ersten Säule, Aktienrente. Thema ja, klassisch in Schweden. Es geht ein Teil der Bruttobeiträge eben nicht in diesen Durchlauferhitzer, also ins Umlageverfahren, sondern es geht in eine Kapitaldeckung mit einem Standardfonds, der AP7, übrigens der erfolgreichste öffentliche Fonds global, was die Wertentwicklung in den letzten 20 Jahren angeht. Erfolgreicher als alle Staatsfonds, Temasek, die Araber, Norwegen, sind also die Schweden, ausgerechnet dieser AP7 steht ganz, ganz oben. Ist das etwas, und es gibt ja auch wissenschaftliche Studien dazu zur Finanzierbarkeit des Übergangs. Der Johannes Vogel von der FDP hat das 2021 noch vor der Ampel ja entsprechend präsentiert, zusammen mit Christian Dürr, aber es hat es ja nicht mal in den Koalitionsvertrag der Ampel hineingeschafft. Ist das was, wo du sagst, das ist etwas, was wirklich auch in der Kommission jetzt nochmal auf den Tisch gehört? Oder sagst du, nee, also das ist eine so weit oben hängende Frucht, da brauchen wir gar nicht anfangen, die zu pflücken?
Es muss auf jeden Fall auf den Tisch und es muss auf jeden Fall auch darüber gesprochen werden. Und wir müssen uns mal genau anschauen, welche Entscheidungen da erstens zu treffen werden, aber auch, welche Folgen das hätte, wenn wir es so machen. Und wenn dann die Ergebnisse sind, dass es auf mittelfristige Sicht Erfolg hätte, wenn wir hier so eine Art Aktienrente einführen, wäre das, finde ich, was, über das wir auch ernsthaft sprechen müssen. Und ich finde, gerade bei der Aktienrente zeigt es ja, dass wir da an den Kern des Problems rangehen würden. Nämlich, dass wir in einer älter werdenden Gesellschaft irgendwann von 6 Beitragszahlern auf einen Rentner zu bald irgendwann einem Beitragszahler auf einen Rentner natürlich ein Stück weit vor die Wand laufen. Und dass man mit der kapitalgedeckten Komponente so ein Stück weit das irgendwie stabilisieren könnte und trotzdem beim Umlageverfahren bleibt. Das Problem ist natürlich, dass Schweden auch bessere Voraussetzungen hat. Genauso auch wie andere skandinavische Länder, wenn man sich im Moment die Staatsfinanzen anschaut. Wir müssten alles, was wir jetzt im Moment da aufwenden würden, entweder, wenn wir es zusätzlich machen, über Schulden finanzieren oder wir müssten höhere Beiträge einführen, weil wir sonst jetzt im Moment die Renten für die jetzt da sind, nicht finanzieren
können. Genau, du musst
halt
einmal dieses Loch füllen, wenn eben in der Umlage weniger da ist. Ne?
So, und das ist die Frage, ob es einem das wert ist, ob man es machen kann und ob die Ergebnisse und die Früchte, die man daraus tragen kann, dann größer wären. Und wenn das der Fall ist, dann finde ich, ist es eine sehr legitime und gute Idee, über die auf jeden Fall gesprochen werden muss. Und wir müssen da generell bei der Debatte mal weg von immer dem Vorwurf, dass alles, was mit Kapitaldeckung und Aktien zu tun hat, dann Zockerei wären oder dass man da plötzlich die sichere und gute Rente in Deutschland den bösen Investoren und dem Kapitalmarkt zum Fraß vorwerfen würde. Das schwingt ja ab und zu von manchen Akteuren in der Debatte mit. Aber einfach auch mal sich anzuschauen, dass es in vielen, vielen anderen Ländern gut funktioniert und dass überall dort, wo die Altersvorsorge gut aufgestellt ist, in der Regel auch ein hoher Kapitaldeckungsteil dabei ist.
Na, es schwingt nicht ab und zu mit. Es ist ein durchgängiges Narrativ, was sich natürlich auch daraus erklärt, dass wir in Deutschland eben keine Investmentkultur haben. Ja, aber es geht ja auch nicht darum, dass mit der Rente gezockt werden soll, mit irgendeinem Kapitalstock, der ja sowieso momentan noch gar nicht da ist, sondern dass man einfach einen Kapitalstock aufbaut. Und das ist eine Investition in die Wirtschaft und ohne Wirtschaft ist eben dieses Umlageverfahren auch ja nur auf tönenden Füßen. Und da ist, weißt du, da frage ich mich dann immer, wie kriegen wir das denn hin, dass auch bei deinen Kolleginnen und Kollegen im Bundestag, auch bei Verbänden und Verbandsfunktionären wie Ulrich Schneider, wenn ich da immer so sehe, vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, was der so auf Twitter dann rauslässt. Wie kriegen wir das denn mal hin, dass da eine Einsicht ist, ein Verständnis, dass Aktien und der Kapitalmarkt nicht einfach irgendein Casino sind, sondern dass das einfach die Möglichkeit ist, dass Menschen auch an der Wirtschaft, an Wertschöpfung, an Wachstum partizipieren und dass der Kapitalmarkt ja nicht nur eine Wohlstandsmaschine ist, sondern etwas hochgradig Inklusives. Eigentlich ist eine Aktiengesellschaft ein sozialdemokratisches Projekt, weil jeder hat die Chance, sich zu beteiligen an diesem Eigentum und an diesem Wachstum, an diesem Produktionsfaktor. Was muss man tun? Was können wir auch tun hier?
Ehrlich gesagt würde ja schon ein Blick ins Ausland helfen, wenn man sich einfach mal anschaut, wie das in anderen Ländern funktioniert und dass es dort eben keine Zockerei ist, sondern in der Regel dazu führt, dass die Menschen im Alter mehr haben. Und deswegen ist das, und ich verstehe da auch nicht, dass gerade diejenigen, die immer sehr, sehr laut in den Debatten für soziale Gerechtigkeit streiten, was ja gut ist, dass die häufig da dagegen sind. Weil es ist die soziale Frage in unserem Land, ob wir für die Menschen eine gute Altersvorsorge sicherstellen, ob die Beiträge immer weiter steigen. Und das trifft alles nicht Menschen, die hohe Einkommen haben, sondern das trifft vor allem Menschen mit kleinen und niedrigen Einkommen. Also jetzt mal als Beispiel irgendwie Aktienpartizipation und oder Kapitalmarktpartizipation. Diejenigen, die ohnehin hohe Einkommen haben, die überdurchschnittlich gut gebildet sind, die machen das sowieso schon. Die investieren in ETFs, in Aktien und machen das. Aber es machen häufig die nicht, die niedrige, geringe Einkommen haben, die sich es nicht leisten können, die abwägen müssen. Gebe ich jetzt das noch irgendwie für meine allgemeinen Lebenshaltungskosten in dem Monat aus oder investiere ich das in ETFs? Und für die auch einen Zugang zu schaffen zum Kapitalmarkt, zu der Partizipation an der Wirtschaft, ist doch eine kernsoziale Frage. Und das kann insgesamt auch nicht nur zu Wachstum führen, weil wir einen neuen Markt irgendwie erschließen, sondern das führt vor allem auch dazu, dass es den Menschen besser geht. Und deswegen verstehe ich da ehrlich gesagt die Vorbehalte an ganz vielen Stellen.
Und dass sie sich auch als Teil des Ganzen verstehen. Ja, weil ich glaube, das ist ja auch so ein Thema. Kapitalmärkte sind inklusiv, wenn du die Möglichkeit hast, daran zu partizipieren, weil du weißt, ein Teil meiner Rente, der ist auch investiert da rein, dann bin ich selber nicht abgehängt. Und wir erleben ja, dass ja auch Demokratie in Zweifel gezogen wird, weil Menschen sich abgehängt fühlen. Durch Kapitalmärkte kann man es aber schaffen, dass sie sich als Teil des Ganzen, dass sie sich mitgenommen fühlen. Also insofern kommen wir weit über wirtschaftliche und soziale Themen hinaus, sondern meiner Ansicht nach wirklich auch auf die Essenz eines gesellschaftlichen Zusammenhalts. Und da können Kapitalmärkte integrativ sein. Und das ist ja auch so ein Thema, was irgendwie ja so eine Begleiterscheinung eures Protests, eurer Opposition gegen das Rentenpaket war. Ganz plötzlich kam Momentum in das Thema private Altersvorsorge hinein. Also die letzten Monate hieß es immer, ja, da soll mal was gemacht werden und vielleicht ein Altersvorsorgedepot, vielleicht Frühstartrente, Riester 2.0. Und jetzt irgendwie Anfang Dezember hatten wir den großen Showdown um die Rentenrebellen. Und dann am 17. Dezember gab es tatsächlich einen Kabinettsentscheid. Ganz plötzlich, es gibt ein Altersvorsorgedepot und daran angegliedert die Frühstartrente für Kinder, wo also, und das ist wirklich ja eine Zeitenwende, erstmals es in der Bundesrepublik Deutschland heißt, Leute, nicht mehr nur sparen, sondern investieren, direkt vom Kapitalmarkt profitieren, denn wir als Staat geben euch was dazu, auch wenn ihr das ohne Garantie macht, auch wenn ihr das ohne Verrentung macht, ihr müsst das nicht mehr, ihr kriegt auch für einen ETF-Sparplan, für einen Fonds-Sparplan obendrauf was. Ist das etwas, wo du sagst, boah, das hefte ich mir jetzt auch mit ans Revers, dass das jetzt kommt?
Das nicht, weil davon natürlich auch ganz viel schon im Koalitionsvertrag angelegt war, dass wir die Frühstartrente einführen wollten, dass wir die private Altersvorsorge neu aufstellen. Aber dass es jetzt so schnell kommt, ist jedenfalls richtig, weil es den Menschen jetzt das Signal sendet, dass wir da schon auf dem Weg zu einem Paradigmenwechsel sind. Ich glaube, wir haben ihn noch nicht ganz erreicht, weil der Weg, wo wir hin müssen, noch weit ist. Aber dass wir jetzt das erste Mal als Staat anfangen, dass 10 Euro pro Monat pro Kind ab dem 6. Lebensjahr jetzt beginnt, der Staat zusätzlich dazu gibt und investiert wird, das ist, finde ich, ein richtig gutes Zeichen. Und das führt jetzt auch die Art und Weise, wie in Deutschland gespart wird und Geld angelegt wird und Vermögensbildung betrieben wird, in eine neue Zeit. Das, was bei mir früher immer das Sparbuch war, wo irgendwie die Oma oder Opa so ein bisschen Geld, als ich ein kleines Kind war, drauf bezahlt hat, das soll in Zukunft über die Frühstartrente funktionieren. Also man kriegt die 10 Euro vom Staat, aber die Eltern und Großeltern, wenn sie können, sollen das natürlich auch schon im Kindesalter weiterhin besparen. sodass dann mit dem 18. Lebensjahr schon was da ist. Und dann wollen wir das überführen in ein Altersvorsorgedepot für alle, dass dann jeder auch weiter für sich besparen kann und es so attraktiv steuerlich begünstigt ist, dass es auch Sinn macht, da entsprechend weiterzumachen und man dann nach und nach da wirklich auch so einen Batzen anspart und investiert, dass man im Alter davon gut was hat. Und das ist schon, so wie du es gesagt hast, eine Zeitenwende. Es muss jetzt natürlich auch gut aufgegleist werden, dass es gut funktioniert. Und die Rentenkommission wird daran ja anschließen. Wir werden uns schon die Frage stellen müssen, reicht es in Deutschland aus, dass wir uns nur verlassen auf die erste Säule, auf die gesetzliche Rente? Und ich bin der Meinung...
Steht ja in der Renteninformation, dass man genau das eben nicht soll. Wir haben eine betriebliche Altersversorgung.
Wer liest die Renteninformation? Ne?
Ja, das Problem ist, die meisten kommen nicht zu dem Teil, wo dann nochmal der Hinweis auf die private Altersvorsorge ist, weil sie vorher schon das ganze Blatt nass geweint haben.
Genau.
Ja, und insofern ist das schwierig. Aber ich meine, wir haben die erste Säule und in der ersten Säule Kapitalmarkt reinzubringen, das heißt ja auch, Menschen an den Kapitalmarkt zu bringen, vom Kapitalmarkt profitieren zu lassen, die es vielleicht ansonsten nicht können oder nicht wollen würden. Das ist ja schon mal eine großartige Geschichte. Wir haben die zweite Säule, betriebliche Altersversorgung, die ja nun ziemlich heterogen ist, aber auch da kann man was machen. Dann ist es eben die dritte Säule. Und worum es ja geht, ist ja nicht die erste Säule abzuschaffen. Ich glaube, das muss man auch den Menschen immer wieder sagen.
Ja.
Das sollte man
zu
vielleicht
ergänzen.
Ja, die dritte Säule richtig stark zu machen. Und da liefert ihr jetzt mit diesem Altersvorsorgedepot und dieser vorgelagerten Frühstartrente ja mal einen ersten Entwurf. Und da habt ihr das natürlich gleich, nachdem das raus war, auch kommentiert. Und für mich ist es natürlich auch toll, weil ich auch mit Leuten wie Helmut Johnen beispielsweise auf Instagram, wir haben ja wirklich seit Jahren immer gesagt, sowas muss endlich mal kommen. Aber dann sagen natürlich jetzt sofort viele wieder, es sind aber zu geringe Beiträge, das reicht doch alles nicht, es ist nur ein Feigenblättchen. Und Selbstständige, ja, ist auch so ein Thema, sind nicht dabei und überhaupt die Sparerfreibeträge sind alle zu niedrig. Ist es so, dass wir als Anlegerinnen und Anleger darauf hoffen können, dass das der erste Schritt ist, dass man den stark macht, aber dass weitere Schritte folgen können?
Es muss auf jeden Fall der erste Schritt sein. Wir müssen neben der gesetzlichen Rente aus meiner Sicht noch eine dritte Säule aufbauen, die so stark ist, dass wir Verbreitungsgrade von 80-90% haben. Also dass in, sagen wir mal, 10 Jahren, jetzt hypothetisch gesprochen, oder so, wie ich es mir vorstellen würde, dass dann in 10 Jahren 90% der Menschen in Deutschland neben der gesetzlichen Rente auch noch ein Altersvorsorgedepot haben, das steuerlich so begünstigt ist, dass es einfach ist, dass es attraktiv ist, dass ich einfach besparen kann und weiß, da gehen dann gar nicht mehr so viele Steuern.
Und wie machen wir das? Wie kriegen wir das hin? Was können wir dafür tun?
Durch ein möglichst einfaches System. Ich glaube, das Problem bei Riester und bei vielen anderen Fragen war ja immer, dass das viel zu komplex ist für die Menschen. Ich könnte heute selbst gar nicht richtig erklären, wie eigentlich Riester genau funktioniert. Und das geht, glaube ich, den allermeisten Menschen draußen auch so in den Details. Und man sieht es auch in den Ländern, die es einfach sehr einfach ausgestaltet haben, dass es dann funktioniert. Und
aber wenn ich da einhaken darf, Pascal, also du sagst jetzt sehr einfach, finde ich natürlich toll, weil je einfacher etwas ist, umso schwieriger ist es auch, da irgendwelche Kosten drin zu verstecken.
Ja.
So Einfachheit kommt den Menschen direkt entgegen. Aber wenn wir doch alles einfach haben wollen, warum ist dann im Gesetzentwurf so eine Zertifizierung dieser ganzen Produkte vorgesehen, die ja zunächst mal bürokratischer Aufwand ist, in einer Zeit, wo eure Regierung sich einen Entbürokratisierungsminister leistet, ja, wo wir doch weniger Bürokratie haben wollen?
Das ist genau der Punkt, der auch in der Rentenkommission besprochen werden muss, dass wir insgesamt diese Komplexität herausnehmen müssen. Also ich hätte mir jetzt auch schon beim Altersvorsorgedepot was gewünscht, das noch weitergeht, das nicht komplex ist, das einfach ist, das den Menschen steuerlich wirklich auch noch deutlich begünstigter als jetzt die Möglichkeit schafft zu investieren und das für die, die es nicht können, weil sie wenig verdienen, noch die staatliche Unterstützung vielleicht ein bisschen größer ist. Und jetzt haben wir mit dem Altersvorsorgedepot und mit der Frühstartrente gehen wir da einen ersten Schritt. Aber im zweiten müssen wir genau die Fragen jetzt in der Rentenkommission klären, damit es am Ende auch funktioniert und dass wir in so hohe Verbreitungsgrade kommen.
Genau, damit die Kapitaldeckung nämlich nicht einfach nur irgendwie so ein Feigenblättchen bleibt. Wenn wir jetzt über Rentenkommission und Kapitaldeckung sprechen, dann sind wir natürlich schnell auch bei Kapitalerträgen. Und in diesem Positionspapier, mit dem dann die Rentenkommission ja quasi eingerichtet wurde, wo der Koalitionsausschuss sich darauf verständigt hat, da steht dann drin, ne, keine Denkverbote, Es müsse die Einbeziehung weiterer Einkunftsarten in die Beitragsbemessung geprüft werden. So, und das sorgt natürlich bei denen, die das, was die Politik ja jetzt gerade mal aufgleist, staatlich organisiert, schon länger machen, nämlich Vermögen bilden am Kapitalmarkt, die bei denen so richtig für Blutdruck sorgt. Ja, nach dem Motto, naja, ist ja ganz nett, jetzt gibt's da so ein Altersvorsorgedepot, ein bisschen Förderung, aber das 3-, 4-, 5-fache davon holen sie sich dann wieder, indem jetzt auf die Zinsen auch und Dividenden und Kursgewinne auf alle Kapitalerträge auch noch Sozialbeiträge anfallen sollen. Was natürlich für Menschen unglaublich demotivierend ist. Muss man da Angst haben? Und ist das überhaupt machbar, stelle ich mir übrigens auch die Frage. Angst. Sozialbeiträge auf Kapital, auf Kapitalerträge. Weil was ist denn mit dem Selbstständigen, der überhaupt nicht Mitglied in der gesetzlichen Rente ist? Wenn der Sozialbeiträge zahlen muss, muss er ja auch irgendeine Gegenleistung dazu kriegen.
Das wäre dann vermutlich verbunden damit, dass auch alle Selbstständigen in die gesetzliche Rente einbezogen werden würden. Das steht ja auch unter anderem in dem Papier mit drin. Und ich finde es auch erstmal richtig, dass wir wirklich keine Denkverbote für die Rentenkommission machen. Also wenn wir jetzt schon vorfestlegen würden, da sollen aber nur die Dinge diskutiert werden, die irgendwie aus unserer Sicht Sinn machen und die wahrscheinlich auch sinnvoll wären, dann wäre das falsch. Also wenn ich von der SPD erwarte, dass sie sich darauf einlässt, dass wir über Renteneintrittsalter sprechen, über Kapitalgang und über andere Fragen, dann bin ich auch dazu bereit, dass wir über die Fragen auch in der Rentenkommission sprechen. Aber ich habe ja vorhin gesagt, dass wir uns schon auch anschauen müssen, was funktioniert gut und was wird Erfolg haben und dass wir das dann einmal durchrechnen. Und jetzt
aber Bürgerinnen und Bürger, die Altersvorsorge unterm Hintern wegbesteuern oder egal, ob das Steuern oder Abgaben oder Beiträge sind, das ist was nirgendwo gut funktioniert.
Deswegen, ich gehe da ganz unvoreingenommen rein. Aber ich gehe davon aus, dass das am Ende rauskommen wird, dass wir da weiter Ängste schüren und dass wir den Menschen natürlich einerseits dann sagen, bitte investiert und betreibt Kapitaldeckung und wenn sie das machen, dann bestrafen wir sie dafür, genau, weil sie dann auch noch Sozialbeiträge zahlen müssen.
Und wenn du das mit mehr als 1.800 Euro machst, die man nämlich ins Altersvorsorgedepot dann einzahlen kann und die dann mit maximal 480 Euro bezuschusst werden, dann nehmen wir dir das auf der anderen Seite wieder weg. Also das wäre natürlich ein Desaster. Und
das war ja auch eine Idee im letzten Wahlkampf von Robert Habeck, die damals schon zu Recht keinerlei Zustimmung in der Bevölkerung und auch bei uns nicht gefunden hat. Und deswegen gehe ich auch fest davon aus, dass wir das auch nach der Rentenkommission nicht in Deutschland einführen werden.
Und dann, also es geht ja wirklich darum, wir müssen was für die Investmentkultur tun. Das Altersvorsorgedepot und die Frühstartrente können eine ganze Menge dazu beitragen. Insbesondere, wenn ihr es wirklich schafft, Produktanbieter trotz starker Lobbys zu Einfachheit und Transparenz zu zwingen, ohne bürokratische Prozesse, ja, da geht eine ganze Menge. Wenn wir es gemeinsam hinkriegen, Finanzbildung auch viel stärker noch in den Schulen zu verankern. Und das heißt dann nicht, dass man den Schülerinnen und Schülern nur erklärt, wie eine Aktie läuft, sondern dass man grundsätzlich das Verständnis für Wirtschaft und dafür, was Wirtschaft, was Fortschritt, was Innovation insgesamt für Menschheit leistet, auch fördert. Ja, vielleicht auch mal so diese Angst vor Technologien gesellschaftlich zu nehmen, das gehört alles dazu. Da können wir großartige Sachen am Ende machen. Aber es gibt ja dann auch schon ganz viele Menschen, die machen das längst. Die erstmal häufig mit dem ETF-Sparplan loslegen, die häufig den globalen ETF als Basis haben. Und die sich natürlich dann auch sagen, hey, ich mache genau das, was in meiner Renteninformation steht. Und dann kommt der Staat aber jetzt schon und nimmt mir, kommt ja wieder Jahresanfang, Vorabpauschale, nimmt mir da schon wieder die Erträge weg. Auf der einen Seite wird mir einer erzählt vom Zinseszinseffekt, den soll ich nutzen, das mache ich auch, aber von den Erträgen zwischenzeitlich nimmt man mir immer 25% plus Soli dann auch noch weg. Dann gibt es diesen Sparerfreibetrag, der ist bei 1.000 Euro, deutlich unter dem, was wir 2008 hatten. Davor waren auch noch Kapitalgewinne, Aktienkursgewinne nach 12 Monaten steuerfrei. Wie erklärst du so jemanden, der eigeninitiativ ist, dass das jetzt eine absolut gerechte und sinnvolle Sache ist?
Natürlich sehe ich es auch so, also bei jemandem, der jetzt tatsächlich irgendwie jeden Monat 50.000, 100.000 Euro mit Aktien und ETFs Gewinn machen würde, da habe ich ein Verständnis dafür, dass der Staat da rangeht und sagt, das besteuern wir auch, absolut. Aber bei denen es wirklich um solche Beträge geht, müssen wir schon auch darüber sprechen, dass wir mehr Vermögensbildung zulassen. Also dass wir da auch an die Freibeträge gehen und die aus meiner Sicht auch deutlich hochsetzen. Jetzt ist das eine Frage, wo es wahrscheinlich in der Koalition auch schwierig wird, eine Mehrheit zu finden. Aber wenn du mich fragst, wäre das der bessere Weg, weil wir darüber natürlich auch es den Menschen einfach leicht machen. Ja. Wenn die gar nicht genau wissen, was wird dann am Ende wieder abgezogen, was muss ich dafür zahlen, dann lasse ich es doch lieber, bevor ich mich damit befasse.
Die wollen ja nichts geschenkt, das sind ja auch keine Zuschüsse, sonst, sondern es ist einfach, dass man sagt, hey, lass den Zinseszinseffekt mal arbeiten. Ja. Und es ist ja auch einfach umsetzbar. Ne? Freibetrag nicht mehr 1.000, sondern 10.000 Euro und das am besten dann inflationsadjustiert. Und dann hast du für all diejenigen fleißigen Menschen schon mal eine Basis geschaffen, dass die sagen, jawohl, ich mache das weiter, ich zieh das vielleicht auch hoch. Das mobilisiert ja vielleicht auch Kapital und Mobilisierung von Kapital ist ja noch ein ganz anderes Thema für all die Investitionen, die wir im Land hier brauchen und die Rendite dieser Investitionen, die kann doch auch bei uns als Bürgern landen, die muss doch nicht nur bei amerikanischen Fonds landen.
Auf jeden Fall. Und wenn ich noch einen Punkt sagen darf zu was du eben gesagt hast, finanzielle Bildung, ist natürlich das A und O. Das wird jetzt auch mit der Frühstartrente losgehen und das werden wir aber auch in allen anderen Bereichen weiter fortführen müssen. Wir müssen viel mehr in die Schulen. Ich kann mich noch selbst erinnern, ich komme eher so vom Dorf und hatte auch überhaupt keine Ahnung von Aktienbildung, Vermögensbildung und allem, was dazugehört und bin dann irgendwann Anfang 20, so mitten im Studium, bin ich zu meiner Raiffeisenbank gegangen und habe dann gesagt, ich würde gerne in Aktien investieren und ich bin rausgegangen, zwei Bausparverträgen, weil ich natürlich auch keine Ahnung vom Thema hatte und dann dachte ich, es klingt schon gut, dann mache ich es mal, wenn mir das so empfohlen wird. Und da merkt man halt, das geht ganz vielen auch in meiner Generation so. Ich glaube, es wird jetzt schon durch Anbieter wie euch und andere deutlich besser, weil auch junge Menschen sich damit freiwillig befassen und interessiert sind, aber wir müssen da auch noch viel mehr in die Schulen.
Bist du denn jetzt beim Bausparvertrag geblieben oder hast du dann jetzt irgendwann gedacht, also ich switche ja doch mal um, weil ich meine, ist ja mit Politikern über Altersvorsorge zu sprechen, Mandatsverträge, ist ja sowieso immer so schwierig, ja, weil also, man sagt ja auf der einen Seite, ne, ihr wollt den Leuten an die Rente, die müssen länger arbeiten, aber selber sitzt der Politiker da mit einer sehr ordentlichen Altersversorgung.
Das Gute ist ja, dass man in der Regel nicht als Politiker geboren wird, sondern meistens das dann irgendwann wird. Und ich bin es jetzt seit 9 Monaten hauptberuflich. Und meistens macht man das ja auch nicht bis zu seinem Lebensende, sondern es ist irgendwie eine kleine Phase in seinem gesamten Leben und Erwerbsleben. Und bei mir ist schon so, ich mache auch noch Bausparvertrag als guter alter guter Konservativer bleibe ich da natürlich bei, einfach weil ich es mal abgeschlossen habe, aber mache das selbst auch, dass ich irgendwie in Aktien und ETFs investiere, weil es einfach dazugehört und klug ist.
Kann man als Abgeordneter einfach so Aktien kaufen?
Ja, man muss da ein paar Sachen beachten, wenn man eine politisch exponierte Person ist und deswegen da immer auch besonders drauf geachtet wird, was auch, glaube ich, gut ist, um da auch jeden Anschein irgendwie zu vermeiden. Aber klar, also das können wir schon auch machen.
Aber du machst es jetzt nicht so wie Nancy Pelosi.
Ich kaufe jetzt keine Anleihen auf die Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel.
Aber ja gut, aber ich meine, es gibt ja schon dann so kritische Fälle, ne? Bei Politikern, die halt dann auch irgendwelche Entscheidungen vorbereiten, was jetzt Sondervermögen angeht, wo es so richtig um so Geldflüsse geht. Wenn wir sehen, dass, oder bei Regulierung, wo wird was eingeschränkt, wir sehen das ja in den USA, Nancy Pelosi ist ja quasi eine Ikone unter US-amerikanischen Aktieninvestoren, ja, weil das, was die im Depot gemacht hat und die US-Abgeordneten müssen das ja nachträglich dann feilen, also alle Achtung, ja, die hat so ungefähr jede große regulatorische Wende, die es in den letzten Jahren gab, im Depot herausragend abgebildet, aber das ist ja nicht das, was wir wollen hier.
Das, ja, da muss man auf jeden Fall auch aufpassen. Ich bin da sowieso nicht tief genug drin, deswegen verlasse ich mich einfach auf meine monatliche Sparpläne in irgendwelche ETFs. Dann kann auch, glaube ich, nichts schiefgehen auf eine lange Sicht. Aber dass natürlich auch Politiker Altersvorsorge betreiben sollten, ist auch klar. Und
weil auch die, also wenn es könnten ja auch nur 4 Jahre sein, ne? Beim direkt gewählten Abgeordneten, ja auch, du hängst am Souverän und
wenn man die letzte Legislaturperiode sich anschaut, könnten es ja auch weniger als 4 Jahre sein.
Und dann geht's zurück in den Job, ja, muss man ja auch sagen, du bist eben nicht als Politiker geboren, aber du bist Rechtsanwalt, ja. Du bist in der Kanzlei für Medienrecht jetzt halt gerade freigestellt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass Politik das ist, woran du mit deiner persönlichen Versorgung hängst, und die 4 Jahre reichen halt dann ja auch nicht aus, um.
Ja, und also ich finde auch, dass Politik oder die meisten Politiker sind dann am besten, wenn sie gar nicht immer wieder auf die nächsten Legislaturperioden noch schauen, werde ich ja nochmal wieder gewählt und was passiert eigentlich, dann kann ich ja noch irgendwie einen neuen Posten bekommen, sondern dass man die richtigen Entscheidungen trifft, und wenn es halt in 4 Jahren aus welchen Gründen auch immer vorbei ist, dann will ich wenigstens nach den 4 Jahren sagen können, dass ich mich für die richtigen Dinge eingesetzt habe. Und deswegen bin ich auch immer ein Fan davon gewesen, dass man auch was außerhalb der Politik machen sollte und dass man am besten auch nicht 40 Jahre Politik macht. Es gibt gute Ausnahmen. Wolfgang Schäuble war aus meiner Sicht zum Beispiel einer, aber es gibt auch ganz viele Beispiele, wo man sich denkt, naja, vielleicht hätte es auch mal geholfen, wenn man auch mal irgendwo im normalen Berufsleben unterwegs ist.
So wie mit Managern, wenn die zu lange an einer derselben Position sind.
Ist ja in vielen Bereichen
so. Deswegen ein ganz kurzer Ausblick noch. Rentenkommission tagt und es gibt hier ganz tolle Vorschläge und am Ende, ihr habt ein tolles Gesamtkonzept und am Ende sagt der Kanzler, Mensch, das ist ja prima, aber wir haben jetzt paar andere Themen, wir machen jetzt erstmal so weiter, oder es kommt irgendwie auch wieder nur so ein Formelkompromiss raus, irgendwas, was in die Ablage P wandert. Was machst du dann? Trittst du dann zurück oder sagst du, naja, also aus staatspolitischer Verantwortung muss ich jetzt doch zähneknirschend zustimmen?
Zurücktreten ist immer schlecht, weil man dann nichts mehr verändern kann, und wir brauchen strukturelle, mutige Veränderungen in der Altersvorsorge, damit es in Zukunft noch funktioniert. Und ich habe das feste Bewusstsein und auch den Glauben daran und bin überzeugt, dass es im nächsten Jahr auch gelingen wird und dass es alle wissen. In der Bundesregierung, bei uns in der Koalition und ehrlich gesagt haben es auch die Koalitionsspitzen versprochen, dass es im nächsten Jahr ein Rentenpaket 2 gibt. Und ich gehe fest davon aus, dass wir das auch einhalten.
Pascal, vielen Dank, dass du da warst. Wir werden dich daran messen. Danke, dass du heute zugeschaut und zugehört hast. Wir haben einen Blick hinter die Kulissen des Berliner Politikbetriebs geworfen. Wir haben geschaut, was kann die Rentenkommission leisten? Und seid sicher, wir werden das im nächsten Jahr ganz, ganz genau verfolgen. Wenn du dazu Anregungen hast oder auch zu allen anderen Themen, dann schreib uns gerne podcast@scalable.capital oder direkt an mich @cwröhl in den sozialen Netzwerken. Für heute vielen Dank, Pascal, dass du hier warst, und Glück auf für die Bemühungen im neuen Jahr. Und danke, dass du dabei bist. Für heute tschüss aus Berlin.